Ich lade dich ein, mit mir zu beten. Himmlischer Vater, wir haben gerade von der Freude gesungen, die du an uns hast, dass du dich über uns freust, wie ein Vater sich über seine Kinder freut. Ich möchte dich bitten, dass wir das begreifen, jeden Tag ein Stückchen mehr, dass du uns mit Liebe anschaust. Nicht zornig, nicht fordernd, sondern voller Liebe. Hilf uns zu begreifen, was es heißt, dein geliebtes Kind zu sein. Dazu segne alles Reden und Hören. Amen. Wir denken in diesem Monat über den Heiligen Geist in unserer Predigtreihe nach. Wer er ist und was er tut. Und die Frage ist, was bedeutet der Heilige Geist für dich und mich heute? Welche Auswirkungen hat der Heilige Geist auf mein Leben? In der letzten Woche ging es um das Startereignis, das, was an Pfingsten passiert ist, dass der Heilige Geist über alle Gläubigen ausgegossen wurde. Über alle, die an Jesus Christus glauben. Und Petrus hat das anhand der Propheten des Alten Testaments das nachgewiesen. Doch was heißt das jetzt konkret? Der Heilige Geist ist über die Gläubigen damals und heute ausgegossen, also über dich und mich. Was heißt das konkret? Dieser Frage wollen wir heute nachgehen. Petrus sagte in seiner Pfingstpredigt, dass jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, gerettet wird. Und dieser Name des Herrn, das ist Jesus, der gekreuzigt worden ist, der begraben worden ist und der am dritten Tag von den Toten auferstanden ist. Und ja, das ist schwierig zu verstehen und für manche auch sehr schwierig zu glauben. Denn es geht um mehr als nur die Frage, stimmt das alles? Ist das faktisch korrekt? Oder stimmt das nicht? Das ist nur die allererste Annäherungsfrage, stimmt das alles? Aber zu glauben bedeutet dann doch, innerlich eine komplette Veränderung zu erfahren. Denn Glauben bedeutet nicht nur wissen, dass etwas stimmt, sondern bedeutet, von Neuem geboren zu werden. Dies wird auch in der Taufe sichtbar gemacht. In der Taufe geht es darum, dass unser alter Mensch gestorben ist und wir zu neuem Leben auferweckt worden sind. Es geht um die Frage, von was lasse ich mein Leben bestimmen? Darum geht's, wenn ich mich frage, glaube ich oder glaube ich nicht? Was bestimmt mein Leben? Was ist der Motor meines Lebens, meine innere Motivation? Es geht um die Frage, will ich mein Leben komplett von diesem Heiligen Geist bestimmen lassen? Will ich ein Stück meiner gefühlten Autonomie aufgeben? Und ja, wenn ich das tue, was habe ich denn eigentlich davon? Was du davon hast? Wenn du an Jesus glaubst, wirst du frei von dem, was dich gebunden hält. Wenn du an Jesus glaubst, wirst du frei von dem, was dich anklagt. Und wenn du an Jesus glaubst, dann wirst du vom Waisen zum Gotteskind. Das ist es, was es bedeutet, vom Heiligen Geist erfüllt zu sein. Und Paulus erklärt das, als er seinen Brief an die ersten Christen in Rom schreibt. Er knüpft daran an, was schon Petrus gesagt hat, was es bedeutet, den Namen des Herrn anzurufen und gerettet zu werden. So schreibt er in Römer 8, müssen wir denn nun noch damit rechnen, verurteilt zu werden? Nein, für die, die mit Jesus Christus verbunden sind, gibt es keine Verurteilung mehr. Denn wenn du mit Jesus Christus verbunden bist, bist du nicht mehr unter dem Gesetz der Sünde und des Todes. Das Gesetz des Geistes, der lebendig macht, hat dich davon befreit. Das Gesetz des Mose war nicht dazu imstande, es scheiterte am Widerstand der menschlichen Natur. Deshalb hat Gott als Antwort auf die Sünde seinen eigenen Sohn gesandt. Dieser war der sündigen Menschheit insofern gleich, als er ein Mensch von Fleisch und Blut war. Und indem Gott an ihm das Urteil über die Sünde vollzog, vollzog er es an der menschlichen Natur. So kann sich nun in unserem Leben die Gerechtigkeit verwirklichen, die das Gesetz fordert, und zwar dadurch, dass wir uns vom Geist Gottes bestimmen lassen und nicht mehr von unserer eigenen Natur. Jesus ist am Kreuz gestorben, stellvertretend, für dich und für mich. Das ist der Kern unseres Glaubens, des christlichen Glaubens. Jeder, der das annimmt, der es annehmen kann, zu sagen, ja, um meinetwillen musste da jemand sterben, stellvertretend, der wird nicht verurteilt werden. Für den gibt es keine Verurteilung mehr. Egal wie wir uns bemühen, die eigenen Bemühungen, sie reichen nicht aus, um vor Gott als gerecht dazustehen. Und deswegen schreibt Paulus auch an anderer Stelle über das Gesetz des Mose, dass das ein Pädagogos zu Christus hin ist. Der Pädagogos, das war der Sklave, dessen Aufgabe es war, die Kinder zum Schulunterricht zu bringen und wieder zurück. Und Paulus gebraucht dieses Bild und sagt, ja, das Gesetz des Moses, das bringt dich zu Jesus. Wenn du dich damit auseinandersetzt, wenn du dich damit beschäftigst, wenn du dich diesem Anspruch stellst, was es heißt, gerecht zu leben, dann merkst du, schwierig. Und dann merkst du, du brauchst eine Lösung dafür und diese Lösung ist Christus. Es reicht doch schon, sich einmal die 10 Gebote damit auseinanderzusetzen und mit diesem Anspruch, kann ich das alles schaffen? Und umso mehr sich mal diesem Anspruch mit auseinanderzusetzen, den es gesagt hat, das steckt eigentlich dahinter. Jesus hat es nämlich ausgelegt und hat gesagt, das steckt hinter den 10 Geboten. Er sagt in Matthäus 5, ihr wisst, dass zu den Vorfahren gesagt worden ist, du sollst keinen Mord begehen. Wer einen Mord begeht, soll vor Gericht gestellt werden. Ich aber sage euch, jeder, der auf seinen Bruder zornig ist, gehört vor Gericht. Wer zu seinem Bruder sagt, du Dummkopf, der gehört vor den Hohen Rat. Und wer zu ihm sagt, du Idiot, der gehört ins Feuer der Hölle. Was für eine Verschärfung. Auch über den Ehebruch sagt Jesus, ihr wisst, dass es heißt, du sollst nicht die Ehe brechen. Ich aber sage euch, jeder, der eine Frau mit begehrlichem Blick ansieht, hat damit in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Wenn wir uns diesem Anspruch auseinandersetzen, dann merken wir ja, das ist nicht zu schaffen. Diesem Anspruch zu genügen, macht uns kaputt, aber hilft uns nicht. Das Gesetz des Mose, das ist dieser Pädagogos, der uns zu Christus bringen will. Oder um ein Bild aus der Medizin zu gebrauchen, das Gesetz des Mose ist das Diagnosewerkzeug. Wie ein modernes MRT, was den Menschen durchleuchtet und sagt, da ist das Problem. Das ist die Krankheit, die zum Tode führt. Aber es braucht dann den Arzt, der sagen kann, das ist die Therapie, das können wir ändern. Mit dem Bild des MRT wissen wir nur, okay, da ist das Problem, aber wir können noch nichts damit ändern. Und so ist es auch mit Jesus. Wenn uns das Gesetz das Problem aufzeigt, ist es Jesus, der die Lösung, der die Behandlung ist, der das Leben rettet. Und vom Heiligen Geist erfüllt zu sein, bedeutet eben das, dass in unserem Leben sich etwas Grundlegendes verändert hat. Dass nicht mehr meine Ambitionen im Vordergrund stehen, sondern dass ich mein Leben von Gottes guten Geist bestimmen lasse. Paulus führt das noch weiter aus. Er schreibt weiter in Römer 8. Wer sich von seiner eigenen Natur bestimmen lässt, dessen Leben ist auf das ausgerichtet, was die eigene Natur will. Wer sich vom Geist Gottes bestimmen lässt, ist auf das ausgerichtet, was der Geist will. Was der Geist will, bringt Leben und Frieden, aber was die menschliche Natur will, bringt den Tod. Denn der menschliche Eigenwille steht dem Willen Gottes feindlich gegenüber. Er unterstellt sich dem Gesetz Gottes nicht und ist dazu auch gar nicht fähig. Darum kann Gott an dem, der sich von seiner eigenen Natur beherrschen lässt, keine Freude haben. Ihr jedoch steht nicht mehr unter der Herrschaft eurer eigenen Natur, sondern unter der Herrschaft des Geistes. Da ja, wie ich voraussetze, Gottes Geist in euch wohnt. Denn wenn jemand diesen Geist, den Geist Christi, nicht hat, gehört er nicht zu Christus. Wenn aber nun Christus in euch ist, dann habt ihr aufgrund der Gerechtigkeit, die Gott euch geschenkt hat, den Geist empfangen und mit ihm das Leben, auch wenn euer Körper als Folge der Sünde dem Tod verfallen ist. Nun ist ja der Geist, der in euch wohnt, der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat. Und weil Gott Christus von den Toten auferweckt hat, wird er auch euren sterblichen Körper durch seinen Geist lebendig machen, durch den Geist, der in euch wohnt. All das, liebe Geschwister, verpflichtet uns, aber nicht unsere eigene Natur gegenüber, als müssten wir unser Leben von ihr bestimmen lassen. Wenn ihr euer Leben von eurer eigenen Natur bestimmen lasst, müsst ihr sterben. Doch wenn ihr in der Kraft von Gottes Geist die alten Verhaltensweisen tötet, werdet ihr leben. Die Frage ist, die sich stellt, von was werde ich beherrscht? Wir nehmen uns ja doch als selbstbestimmt, als autonom wahr. Selbstbestimmung ist ein sehr hohes Gut für uns. Und doch, wenn wir uns hineinschauen, ist die Frage, was motiviert uns denn wirklich? Manchmal ist es Furcht. Furcht, zu kurz zu kommen, nicht genug zu haben, benachteiligt zu sein. Manchmal ist es auch der Gedanke, ja, was denken denn andere über mich? Und der tiefe Wunsch, ich möchte angenommen sein, ich möchte gut dastehen. Was ist das, was dich innerlich motiviert und antreibt? Was hält dich gefangen? Warum wirst du motiviert? Als Christen haben wir eine andere Option. Wir können Nein zu dem sagen, was uns unser ganzes Leben getrieben hat, und Ja sagen zu dem, der uns, ja, antreiben will zum Geist Gottes, zu einem kindlichen Geist, zu einem ganz anderen Denken, von der Furcht zur Liebe. Was treibt dich um? Was treibt dich an? Und warum? Wie viel Raum gibst du alten Verhaltensweisen? Wie viel Raum gibst du dem, der dein himmlischer Vater sein will? Da geht es nicht um eine Frage von müssen, sondern es geht um die Frage tatsächlich, weiß ich, dass ich ein geliebtes Kind bin? Und habe ich diese Motivation eines geliebten Kindes? Lasse ich mich von dem leiten, der mich zum Kind Gottes macht? Heute ist ja Muttertag und viele tun ihren Müttern etwas Gutes. Warum? Weil sie es müssen? Nein, sondern weil sie der Liebe Ausdruck verleihen möchten. Und darum geht es auch im Christsein. Es geht nicht ums Müssen, ums Abarbeiten eines Katalogs, sondern es geht darum, der Liebe, die wir zu Gott haben, Ausdruck zu leihen. Denn wenn wir uns von diesem Geist Gottes leiten lassen, sind wir seine Söhne und Töchter. Denn der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch nicht zu Sklaven, sodass ihr von Neuem in Angst und Furcht leben müsstet. Er hat euch zu Söhnen und Töchtern gemacht. Und durch ihn rufen wir, wenn wir beten, Abba, Vater. Ja, der Geist selbst bezeugt es unserem Innersten, dass wir Gottes Kinder sind. Wenn wir aber Kinder sind, sind wir auch Erben, Erben Gottes und Miterben mit Christus. Dazu gehört allerdings, dass wir jetzt mit ihm leiden, dann werden wir auch an seiner Herrlichkeit teilhaben. Christsein heißt, vom Weisen zum Gotteskind zu werden. Und den Geist Gottes zu empfangen heißt, frei werden von Furcht. Nicht mehr in Knechtschaft leben. Nicht mehr zu denken, ich muss das tun, damit mich irgendwer annimmt, irgendwer liebt. Sondern ich ahme meinen Vater im Himmel nach. Weil ich weiß, ich bin ein geliebtes Kind. Seitdem ich Kinder habe, wird mir erstmal bewusst, wie viel man eigentlich durch Nachmachen lernt. Es ist unglaublich viel. Das allererste, was Kinder lernen, lernen sie durch Nachmachen. Die Sprache haben wir alle durch Nachmachen gelernt. Und deswegen sind wir so gut in unserer Muttersprache, weil wir es so gut nachgemacht haben. Viele Verhaltensweisen, die uns prägen, haben wir nachgemacht. Und genauso sollen wir als Christen Jesus nachmachen. Er war das Vorbild und dem sollen wir, das sollen wir nachmachen. Weil wir eben wissen, wir haben einen Vater und wir sind Söhne und Töchter. Und Jesus, das ist unser großer Bruder, dem Vorbild, dem wir nacheifern. Vom Geist Gottes geleitet zu sein, bedeutet, geliebtes Kind zu sein. Und es bedeutet, eine grundlegend positive Motivation zu haben. Ich will dich einladen, in die kommende Woche zu gehen und dich immer mal wieder zu fragen, warum tue ich eigentlich das, was ich tue? Was treibt mich an? Was ist es? Ich will dich einladen, ein Gespür dafür zu entwickeln, was dich motiviert, was dich bremst, was dich knechtet. Und dann nimm dir einen Moment der bewussten Ruhe, um zu sagen, ja Herr, das, was mich knechtet, das ist nicht von dir. Hilf mir, dass ich mich von deinem guten Geist leiten lassen kann. Himmlischer Vater, hilf mir dazu. Das, was wir tun es nicht, um uns das Himmelreich zu verdienen, sondern wir tun es, um unsere Liebe zu Gott Ausdruck zu verleihen. So wie wir das auch immer wieder tun, an Mutter- oder Vatertag, um der Liebe zu unseren Eltern einen Ausdruck zu geben. Ich will dich fragen, von was und von wem willst du dich leiten lassen? Als Kind Gottes darfst du wissen, Jesus Christus ist um meinetwillen am Kreuz gestorben. Und der Geist Gottes will mir diese Ausrichtung schenken, die sich auf Gott ausrichtet. Und es ist entlastend, wenn wir das sagen können, so wie wir es im Vaterunser beten, nicht mehr mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden, so auch bei mir. Und durch den Heiligen Geist dürfen wir wissen, wir haben Anteil an Gottes Herrlichkeit. Wir sind Erben. Wir haben Zukunft und Hoffnung. Rechne mit diesem Abenteuer. Amen. Wir wollen gemeinsam beten und ich bitte euch dazu aufzustehen. Und auch zu Hause dürft ihr gerne dazu aufstehen, wenn es euch eine Hilfe ist. Himmlischer Vater, du hast deinen Sohn in diese Welt gesandt, ja, um stellvertretend für uns zu sterben, damit wir unser Leben hingeben können. Nicht den Wünschen, die es zerstören, sondern dir, um als geliebte Kinder deinem Vorbild nachzueifern. Himmlischer Vater, zeige uns auf, wo wir ja unseren eigenen Wünschen folgen und folgen wollen. Und zeige uns, was dein Wille ist und wie wir diesem folgen können. Erfülle uns dazu mit deinem Heiligen Geist. Gemeinsam wollen wir beten, wie Jesus Christus uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Jesus Christus spricht: Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Darum macht eure Herzen und Sinne weit für den guten Segen Gottes. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden. Amen. Ehe ich mich von euch verabschiede, möchte ich euch auch diese Woche bitten, uns zu unterstützen. Hinweise gibt es im Video-Begleittext oder draußen die bekannte Kollektenbox für alle, die hier sind. Ich darf herzlich einladen für nächsten Sonntag. Da feiern Emil und Jonas ihre Konfirmation und wir feiern sie mit ihnen um 11 Uhr in der katholischen Kirche St. Marien. Die Anmeldung ist bis Freitag bei Petra möglich oder direkt online über Church Tools. Ihr könnt euch aber auch natürlich heute schon anmelden, wenn ihr wisst, dass ihr nächsten Sonntag mit dabei sein wollt. Ihr müsst nicht bis Freitag warten. Dann die Woche drauf, am Pfingstmontag, ist ebenfalls in der katholischen Kirche um 11 Uhr der ökumenische Pfingstgottesdienst. Da ist es wichtig zu wissen, dass die Anmeldung von Dienstag bis Freitag im katholischen Pfarrbüro gemacht werden muss. Und zwar freitags bis spätestens 17 Uhr ist da jemand erreichbar. Ihr könnt also vorher anrufen, auf dem AB sprechen, aber Freitag 17 Uhr müsst ihr da bitte die Anmeldung für den ökumenischen Pfingstgottesdienst vonstatten gehen. Vielen Dank und ich hoffe, euch bei der einen oder der anderen Gelegenheit auch persönlich wiederzusehen. Gott befohlen. Und auf bald.